Liebe Gemeinde, ich werde euch in der Predigt duzen. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Und wer mich nach dem Gottesdienst natürlich mit Sie anspricht, der wird auch von mir zurückgesiezt. Aber das macht den Redefluss einfach einfacher. Ich möchte, bevor ich loslege mit der Predigt, noch mal ganz kurz mit uns beten. Großer Gott, jede Predigt ist wie ein Gebet. Ein Gebet, dass wir dir begegnen. Und ich möchte dir Danke sagen für das Jona-Buch, was so viel für uns bereithält, was so viel von deinem Wesen uns zeigt. Und darum bitte ich dich jetzt in der nächsten knappen halben Stunde, dass du uns dein Wort aufschließt und uns begegnest. Amen. Ein paar Informationen habe ich ja gerade schon in dem Interview preisgegeben. Ich halte das Jona-Buch für unheimlich facettenreich und sehr vielschichtig oder für eine vielschichtige Erzählung, in die immer tiefer eingetaucht werden kann. Es gibt in ihr, davon bin ich überzeugt, nicht nur das eine Thema, die eine Theologie, das eine Leitbild, sondern ganz viel kann aus dem Buch Jona, was ja nur 4 Kapitel hat, gezogen werden. In der Sonntagsschule, in der Kinderkirche, da wird es ja oft auf diese gewaltige Fischrettungsaktion reduziert. Da kommt von Gott dieser SOS-Fisch und das ist dann die Erzählung, wie Jona gerettet wird. Und ich glaube, wie gesagt, es gibt einfach mehr in diesem Buch. Es ist nur 4 Kapitel, das habe ich gerade schon gesagt. Und ich möchte zu Beginn noch einmal ganz kurz die Erzählung rund um Jona zusammenfassen. Jona hatte vom Herrn einen Auftrag erhalten. Er sollte in die Stadt Ninive gehen, in die Hauptstadt Assyriens, und dort das Gericht verkündigen. Ninive, Assyrien, das waren die Feinde Israels. Er wurde also zu den Feinden gesandt. Doch er floh, Jona floh vor dem Herrn nach Jaffo zum Mittelmeer und weiter mit dem Schiff nach Tarsis. Unterwegs kommt es, wie es kommen muss. Das Schiff geriet in einen Sturm und Jona wurde durch das Los als der Schuldige ermittelt. Daraufhin bekannte Jona sein Ungehorsam und riet den Seeleuten auf dem Schiff, ihn einfach übers Bord zu werfen, dann würde der Sturm schon sich wieder legen. Und sie wollten es erst nicht tun, aber hatten dann keine Wahl und haben dann ihn widerstrebend wirklich über Bord geworfen. Und wie angenommen passierte das, was Jona schon vorausgesagt hatte, der Sturm wird sich legen. Und dann kommt dieser große SOS-Rettungsfisch und Jona wird von diesem Fisch oder vom Hebräischen her von diesem großen Ungeheuer irgendwie verschlungen. Im Bauch dieses Fisches betet Jona zum Herrn und dankt ihm für seine Rettung, für die Rettung vor dem Ertrinken, vor dem sicheren Tod. Und dann, vielen wird es bekannt sein, wird er nach 3 Tagen aus dem Fisch wieder ausgespien und ist wieder an Land. Und dort spricht Gott erneut zu ihm und Jona bekommt dort nochmal haargenau den gleichen Auftrag, nach Ninive zu gehen und dort das Gericht zu verkünden. Und diesmal folgt er dem Auftrag. Jona verkündigt in Ninive den Untergang der Stadt nach 40 Tagen. König und Einwohner nehmen die Gerichtsbotschaft an und fasteten in Trauerkleidern, riefen zum Herrn und wandten sich von ihrem Unrecht ab. Und dann kommt der zweite Teil der Geschichte. Gott verschont daraufhin die gesamte Stadt Ninive. Und Jona ist maßlos verärgert. Er ist so verärgert über die Gnade Gottes, dass er lieber sterben möchte, als weiterzuleben. Und Jona zieht sich dann zurück in seinem Zorn. Und dann kommt Gott und stellt ihn ein paar Fragen. Und damit endet das Jona-Buch. Das will ich gerade mal vorlesen. Kapitel 4, die Verse 9-11 und ich lese ebenso aus der Luther-Übersetzung von 1984. Zum Schluss. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, mit Recht zürnst du um der Staude willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Um mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu noch so viele Tiere. So viel zur Zusammenfassung. Ich hoffe, die Erinnerungen kommen wieder, entweder aus der christlichen Biografie oder aus dem Kindergarten, wo wir dieser Geschichte einfach schon begegnet sind. Es geht mir heute einmal zu erkennen, wie hier Jona flieht. Und Jona ist ja ein Frommer. Hier flieht ein Frommer. Und Jona erlebt als Fliehender, wie Gott mitreißt. Darum wird es heute in der Predigt gehen. Zu Beginn des Jona-Buches bekommt Jona diesen Auftrag. Der Herr sprach zu Jona, dem Sohn Amitais, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Einwohnern an, dass ich sie strafen werde, denn ich kenne ihre Bosheit. Und dann lesen wir schon im zweiten Satz, Jona macht sich auf den Weg. Jona macht sich auf den Weg. Zwei Verse, wo noch alles erstmal ganz gut klingt. Doch wir haben es ja gerade uns nochmal in Erinnerung gerufen. Jona geht mit Anlauf in die falsche Richtung. Er will diesen Auftrag unter gar keinen Umständen annehmen. Und ich glaube, dass es verständlich ist. Zu seinen Feinden gehen will schon mal niemand. Aber dann auch noch so eine Ansage machen müssen. Ich denke, das geht gar nicht. Einerseits ist zwar für Jona die Aussage, dass Gott die Niniviten, die Einwohner Ninives bestrafen will, gar nicht unattraktiv. Dennoch ist es so nachvollziehbar, dass es ihm davor gruselt, dass er Angst davor hat, dahin zu gehen, weil er ja gar nicht weiß, ob ihn das nicht vielleicht sogar sein Leben kostet. Also es ist nicht ungefährlich und deswegen so verständlich, dass Jona das unter gar keinen Umständen machen will. Was jetzt passiert, ist ebenso menschlich. Eine menschliche Kurzschlussreaktion, die man im Nachhinein höchstens in die Kategorie netter Versuch einordnen kann. In seiner Kurzschlussreaktion will Jona vor Gott fliehen. So, als wäre das möglich. Er will weg aus der Sicht Gottes, raus aus dem Blickwinkel Gottes, sich vor Gott verstecken. Und Ziel seiner Flucht ist Spanien. Zumindest wird vermutet, dass Tarsis in Spanien lag. Und Spanien galt damals für das Verständnis der Menschen als das Ende der Welt. Also weiter als Spanien konnten die Menschen nicht denken. Das heißt, Jona versucht, eine Möglichkeit zu finden, sich vor Gott zu verstecken und flieht an das Ende der Welt. Das unterstreicht nochmal, wie sehr Jona auf gar keinen Fall diesen Auftrag Gottes durchführen möchte. Doch es kann nur eine Kurzschlussreaktion sein. Denn eigentlich weiß Jona ja ganz genau, dass Gott das gesamte Land und Meer geschaffen hat. Dass er der Schöpfer, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Und später bei dem Sturm, schon im ersten Kapitel Vers 9, gibt er es selbst wieder zu bekennen. Da steht, ich muss wieder umblättern. Da steht, er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Also Jona weiß absolut, dass Gott der Schöpfer der ganzen Welt ist. Und egal, wo er hingehen wird, es wird Raum seiner Schöpfung, der Schöpfung Gottes sein. Bei so einem Fluchtinstinkt oder bei so einer Kurzschlussreaktion setzt eben manchmal die Logik aus, auch wieder menschlich. Denn wie gesagt, egal wo Jona hingeht, er weiß, es ist Raum der Schöpfung Gottes. Aber in diesem Moment scheint er das gar nicht wahrzunehmen. Jona will einfach nur weg, Hauptsache weg, ab aufs Schiff und dort unten erstmal tief schlafen legen. So eine Flucht ist auch irgendwie anstrengend. Und wie kann man nicht noch mehr abtauchen als im Schlaf? Jonas ganzes Verhalten hat irgendwie was von Augen zu und durch. Mich persönlich erinnert das sehr an diese Vogelstrauß-Taktik. Kopf in den Sand stecken, abwarten und hoffen, dass die Gefahr von alleine vorübergeht. Ich denke, vielen von uns ist vielleicht auch der Wunsch, mal nach Spanien zu fliehen, durchaus vertraut im Sinne von wochenlang Sonne, Strand und Meer. Doch bei Jona ist es eben ja so ganz anders gelagert. Es ist eine Flucht vor Gott. Und so kann uns das Jona-Buch fragen lassen, wie ist es eigentlich bei uns? Wie ist es bei uns fromm? Wir hören ja hier von einem Frommen. Wie oft und wann fliehen wir eigentlich vor Gott? Und um welche Themen geht es da? Und wie oft und wann fliehen wir eigentlich vor uns selbst? Und ist jede Flucht vor Gott nicht auch eine Flucht vor uns selbst? Oder können wir es nicht auch umdrehen und sagen, ist nicht jede Flucht vor uns selbst auch eine Flucht vor Gott? Das kann uns das Jona-Buch fragen lassen. Und wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, dann ist es gut zu fragen, welches Selbstbild oder welches Gottesbild dahinter steckt, was wir dahinter haben. Welches Verständnis habe ich dann von mir oder von Gott in dieser Beziehung? Warum bin ich auf der Flucht? Habe ich doch Angst, genau wie Jona, dass Gott vielleicht etwas von mir will, was ich nicht will, was ich nicht gut finde? Das sind Fragen, die brauchen Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Dafür reicht die Predigt natürlich nicht. Aber es sind Fragen, die man mit nach Hause nehmen kann, auf die man sich prozesshaft einlassen kann. Ich will nochmal zurückkommen. Wovor fliehen wir eigentlich? Sind es Situationen oder Entscheidungen? Oder wann würden wir so richtig gerne einfach mal abhauen, fliehen, einfach weg sein? Sich mal nicht entscheiden müssen, die Situation nicht aushalten müssen, mal keine Verantwortung übernehmen, einfach weg sein. Mal raus aus der ganzen Nummer, der ganzen Geschichte, so wie bei Jona. Oder mal keine To-Do-Liste haben, die zweimal um den ganzen Äquator reicht. Fliehen, denke ich, tun wir aus den unterschiedlichsten Motiven. Und nicht immer, das können wir in den Medien verfolgen, nicht immer ist Fliehen schlecht. Manchmal rettet Flucht das Leben. Und manchmal bringt eine Flucht Menschen um das Leben. Doch oft rettet Flucht auch. Dies sehen wir, das habe ich gerade schon gesagt, in den Nachrichten oder in den Medien, wo es so viel um Flüchtlinge gerade geht und wie wir Deutschen uns darauf einstellen. Doch setzen wir uns mit der Flucht weiter auseinander, um die es bei Jona geht. Dann ist klar, jeder Flucht, egal ob vor uns selbst oder vor Gott oder beides, geht eine Angst oder eine große Sorge voraus. Der sprachliche Gebrauch macht uns deutlich, wir können einmal vor etwas fliehen, wir können aber auch in etwas hineinflüchten, zum Beispiel in Arbeit, oder wir flüchten uns hinein in Verantwortung, in Leistungssport, ins Ehrenamt oder schaffen immer mehr so Lebenshighlights oder wir fliehen in eine unreflektierte Frömmigkeit hinein. Und gerade, glaube ich, ich kenne viele Leute in unseren Gemeinden, da komme ich natürlich mehr von Seiten des Baptismus, die fliehen sich in Gemeindearbeit hinein. Natürlich ist es einerseits so wichtig, dass wir leben ja von dem Ehrenamt, wir leben als Gemeinde davon, dass sich jeder engagiert und jeder mit das Reich Gottes gestaltet. Aber auch Kirche kann zu einem Fluchtort werden, wo Menschen sich nicht mehr damit auseinandersetzen, was eigentlich in ihrem Leben ihre Baustellen sind und fliehen vor der eigenen Auseinandersetzung, ihr Leben in den Griff zu bekommen, ihre Baustellen aufzuarbeiten und verlieren sich in Gemeindearbeit. Und wenn solche Aktivitäten zur Flucht werden, vor uns und vor Gott selbst, selbst sogar in der Arbeit für sein Reich, dann werden diese Dinge eher destruktive Kompensationen und nicht Aktivitäten, die unser Leben so bereichern. Ich glaube, das Jona-Buch lädt uns ein, nicht vor etwas zu fliehen, nicht vor uns oder vor Gott, sondern oder auch nicht in etwas hineinzuflüchten, sondern zu jemanden hin. Zu demjenigen, von dem ja Jonas schon wusste, dass er das Land und das Meer gänzlich geschaffen hat. Das Buch Jona lädt uns ein, aus unserer Flucht und aus auch so menschlichen Fluchtinstinkten und Kurzschlussreaktionen, dass daraus eine Zuflucht wird. Eine Zuflucht hin zu Gott. Das ist die Einladung, die ich unter anderem in dem Jona-Buch sehe. Zuflucht hin zu Gott. Von einer Flucht zur Zuflucht. Lasst uns noch mal genauer gucken, was überhaupt Jonas Fluchtmotive waren. Die Jona-Geschichte, das muss man ja ehrlich sagen, bringt ans Licht, was uns als Menschen schlechthin auch an unguten Dingen auszeichnet. Wir sehen in Jona jemanden, einen Mann, der Unbarmherzigkeit auslebt, der unbarmherzig ist mit anderen, der missgünstig ist, der neidisch ist auf Gottes Gnade gegenüber anderen. Und wir sehen eben sein Fluchtverhalten, und wer das Jona-Buch kennt, der weiß auch um Jonas Trotzverhalten. Jona ist also ein Mensch, der uns hier vor Augen gestellt ist, der verkörpert uns ganz vertraute Gefühle und Ambivalenzen. Und Jonas Empörung über Gottes Gnade gegenüber den Niniviten geht so weit, dass er lieber sterben möchte. Als klar ist, dass Gott Ninive verschonen wird, also die Feinde Israels verschont werden, von denen ja auch durchaus Gewalttäter ausgehen können, möchte Jona lieber tot sein als leben. Gleich zweimal wird das in diesem kurzen Buch beschrieben. Mein Tod ist besser als mein Leben, sagt Jona. Mehr Verzweiflung, und hier ja über die Verzweiflung über Gottes Gnade gibt es, glaube ich, nicht, als nicht mehr leben zu wollen. Hier verzweifelt nicht irgendjemand, sondern hier verzweifelt ein Frommer an der Gnade Gottes. Hier ist nicht, wie so oft, die Frage, die wir von Menschen hören, wieso lässt Gott dies und das zu? Jona hat eine andere Akzentuierung. Er fragt, wieso ist Gott so gnädig? Jona will für Ninive, für seine Feinde, keine Gnade. Und das Interessante ist ja, dass Jona die Gnade Gottes erst kurz vorher selbst erfahren hat. Er wurde vorher selbst von Gottes Gnade gerettet. Und diese Gnade missgönnt, will er nicht für seine Feinde, die er selbst von Gott empfangen hat. Jonas Hauptmotiv zu fliehen war also Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade. Es ist nicht typisch für Gott, sein Recht durchzusetzen, sondern dass er Gnade vor Recht ergehen lässt. Ich will noch mal Kapitel 4, Vers 2 lesen, wie Jona auf Gott reagiert. Da aber verdross Jona sehr, als klar war, dass Gott Ninive verschonen wird, und ward zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Jonas Motivation zu fliehen war, dass er wusste, es ist Gottes Wesen, gnädig zu sein. So oft hört man, wenn Menschen über das Alte Testament sprechen, das ist der gewalttätige Gott und das ist der Gott, der irgendwie Strafe will und so. Aber für die Menschen damals war der Tenor, der Usus war, es ist typisch für Gott, gnädig zu sein. Und weil Jona schon vermutet hatte, dass Gott gnädig sein wird, ist er abgehauen. Ich glaube, es ist krass, dass man sich so über Gottes Gnade ärgern kann. Und wahrscheinlich, ich hoffe es, ist uns die Intensität Jonas, lieber sterben zu wollen, befremdlich oder erscheint uns vielleicht sehr fremd. Und doch gibt es im Neuen Testament ein Gleichnis von Jesus, was diese Thematik noch einmal aufgreift. Erinnern wir uns an das Gleichnis Jesu von den beiden verlorenen Söhnen. Dem ersten Sohn läuft der Vater entgegen, nachdem dieser sein ganzes Erbe verprasst hatte. Und in der Auslegung, das wissen wir ja, freut sich Gott so über jeden Sünder, der umkehrt. Und dann lesen wir von dem anderen, von dem älteren Sohn, der dem Vater immer die Treue gehalten hat, der gute, fromme, der immer verantwortungsbewusst sein Leben geführt hat. Und dieser ältere Sohn ist total verärgert über diese liebevolle Aufnahme ohne Strafe, ohne Vergeltung. Wann ärgert dich Gottes Gnade? Oder hast du das schon mal erlebt, dass Gott dein menschliches Rechtsempfinden durchkreuzt? Ich glaube, Jona und das Gleichnis mit den zwei Söhnen sind ein Angebot an uns, zu überprüfen, ob wir uns vielleicht dabei ertappen lassen, dass wir glauben, dass auch wir es manchmal verdient haben. Das ist uns, die wir doch so verantwortungsbewusst leben, die wir doch so Gott die Treue halten wollen, dass es uns doch besser gehen müsste als anderen, die nicht so gewissenhaft ihren Glauben, ihre Verantwortung für die Welt und das Verfolgen von ethischen Grundsätzen leben. Also auch uns kann Jona mehrfach ein Spiegel vorhalten, so wie Gott es mit Jona macht. Ist es recht von dir? Müssen Jona und der Sohn sich fragen lassen. Ist es recht von dir, so zornig zu sein? Und dann entdecken wir wieder Gott in der Erzählung um Jona. Wie geht Gott mit Jonas Motiv zu fliehen um? Gott kümmert sich um den, der vor ihm wegläuft, rettet ihn, der trotzig ist. Der erste Mensch, der erste Sünder oder der erste, der das Ziel verfehlt, der hier gerettet wird, ist nicht Ninive, sondern das ist Jona selbst, das ist der Prophet. Er wird als allererstes hier in unserer Erzählung gerettet. Und durch Fragen, durch rhetorische Fragen zum Teil, hält Gott ihm immer so einen Spiegel vor und damit hört das Buch ja auch auf. So lesen wir, das habe ich gerade schon mal vorgelesen, du hast dich mit dieser Staude, die hat Gott für ihn wachsen lassen, damit er Schatten hat. Und dann ist sie wieder eingegangen durch einen Wurm. Und da sagt Gott zu ihm, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Jona hätte gerne diese Pflanze verschont. Und dann sagt Gott, ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können. Und dazu noch so viele Tiere. Das Buch Jona ist ein innerjüdischer Diskurs. Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht in eine jüdische Kritik kommen oder einfach sagen, ey, ihr Israeliten, ihr habt Gott für euch nicht gepachtet, sondern es ist der Gott der ganzen Welt. Aber das Jona-Buch ist Selbstkritik. Hier sagen sich Juden zu Juden, hey, wir haben den Gott nicht gepachtet, sondern Gott will alle Menschen. Das ist ein weiterer Aspekt, den ich in der Jona-Geschichte entdecke und wo ich auch den Gott entdecke, den ich auch im Neuen Testament entdecke. Die Jona-Geschichte zeigt anhand von Ninive, Gott will alle Menschen. Er will Israel, er will die Menschen, die nicht zu Israel gehören, die hier als Ninive dargestellt werden. Und vor allem will er den verhaltenskreativen Propheten oder den verhaltenskreativen Frommen, der manchmal vor seinem Herrn, vor seinem Gott flieht. Also was macht Gott mit Jona, habe ich gefragt. Wie geht Gott mit Jonas Motiv und dann aber auch mit seinem Handeln um, als er auf der Flucht war? Gott wendet sich Jona zu und bringt ihn nach seiner Flucht zurück auf den Weg. Gott ist ein Gott, der durchaus das Verhalten seiner Leute, seiner geliebten Menschen kritisiert. Gott kritisiert Verhalten, aber Gott hat dabei nie die Person, hat nie Jona als solches kritisiert. Das ist mir auch wichtig zu sagen. Jonas Verhalten wird kritisiert, nicht seine Person. Jona ist ansprechbar auf sein Verhalten von Gott, aber seine Existenz, sein Dasein bleibt von Gott unwiderruflich bejaht. Er führt den Weglaufenden, er führt den Frommen zurück auf den Weg. Es ist typisch für Gott, gnädig zu sein. Lest so das Alte Testament, entdecke ich diese Botschaft im Alten Testament, und das zieht sich auch an anderen Stellen durch. Unser Verhalten, so könnten wir wieder feststellen, kann durchaus natürlich nicht in Ordnung sein. Aber auch darin bleiben wir von Gott geliebt. Und unser Dasein bleibt bei Gott, oder wird von Gott weiterhin als gut befunden. Gott ist in seiner Liebe ein gnädiger Gott. Und das ist nicht das Neue Testament, das ist das Alte Testament. Das heißt, wir können uns auch wieder fragen lassen von dem Jona-Buch, so wie der ältere Sohn in dem Gleichnis oder so wie Jona, das mehrfach von Gott gefragt worden ist. Ist es recht von dir, so zornig zu sein? Ist es recht von dir, dies und das zu empfinden, dies und das zu verlangen oder dies oder das nicht zu wollen? Ist es recht von dir? Von wem lassen wir uns das sagen? Ich glaube, dass wir das innerhalb von Sekunden entscheiden, von wem wir uns solche Fragen stellen lassen. Aber ich glaube, wir tun gut daran, Gott das Recht einzuräumen, uns das von ihm fragen zu lassen. Ist es recht von dir? Weil wir diesen gnädigen Gott vor Augen haben, weil wir durch das Jona-Buch und durch andere Textstellen wissen, so sehr wir uns auch verrennen, so sehr wir weglaufen, versuchen vor uns selbst oder vor Gott zu fliehen, egal wie zornig wir sind, vielleicht auch wie unberechtigt zornig wir sind, Gott ist es, der bei uns bleibt und mitreißt und uns anspricht auf unser Verhalten und uns einen Spiegel vorhält und uns rettet und zurückbringt. Und diese theologischen Aussagen entdecke ich im Jona-Buch. Darum bin ich so ein Fan von dieser Jona-Erzählung. Und so wünsche ich uns das, dass wir das erleben, dass Gott mitreißt, uns nachgeht, bei uns bleibt, wenn wir fliehen, uns oder uns in etwas hineinflüchten, uns verrennen oder so wie Jona sogar lieblos sind. Ich wünsche dir, dass wenn dir nach Fliehen zumute ist, dass du Gott als einen Zufluchtsort erlebst, als dein Refugium. Ein Gott, der dich durch und durch bejaht, der dich aber auch so ernst nimmt, dass er dir einen Spiegel vorhält, dass er dich anspricht auf dein Verhalten und dich fragt, das ist recht von dir. Als Jona, und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz hineinspringen, das zweite Kapitel, was vermutlich als ganz am Schluss geschrieben worden ist. Als Jona in dem Bauch des Fisches war, in Kapitel 2, betete er zu dem Herrn. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Diese Erfahrung wünsche ich euch und uns, dass Gott nicht einer ist, der weicht, der sich davon macht, wenn wir fliehen, sondern der mitgeht, sogar bis ans Ende der Welt, was heute sicherlich nicht mehr Spanien ist. Amen.